Gut, wir starten. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen hier im Kepler-Salon zur Mittagssendung, quasi zur Mittagsveranstaltung. Woran arbeiten Sie gerade? Diese Sendung wird aufgezeichnet von DorfTV. Dafür danken wir recht herzlich und sie wird später dann ausgestrahlt bzw. ist im Internet nachzusehen. Unser Gast heute ist Hans-Joachim Frey. Herzlichen Dank fürs Kommen und einen schönen Mittag. Sie sind Kulturmanager, waren selbst auch als Sänger tätig, sind Vorstandsdirektor der Liefer und damit auch zuständig für das Brucknerhaus. Und Sie haben aber auch noch einen kleinen Nebenjob, vielleicht sprechen wir über den auch, und zwar in Dresden. Sie sind verantwortlich für den Opernball der Semperoper. Vielleicht können wir auch über das dann noch kurz ein bisschen sprechen. Die ganze Geschichte, Sie wissen, es dauert eine halbe Stunde, das ist nicht viel Zeit. Wir werden jetzt eine Viertelstunde ein bisschen ein Gespräch führen und anschließend darf ich dann das Publikum bitten, Fragen zu stellen. Bitte warten Sie, wie immer auch, bis Sie das Mikrofon in der Hand haben und in das Mikrofon sprechen, nachdem DorfTV eben diese Sendung aufzeichnet, sonst hört man Ihre Frage nicht. Gut, dann beginnen wir doch mit der Einstiegsfrage, die ja so platt quasi auf der Hand liegt. Woran arbeiten Sie denn gerade?
Ja, ich war jetzt sehr dankbar für Ihre Eingangsworte, weil die Aufgabe ist sehr komplementär. Ich sage mal, der Kulturmanager von heute muss sehr breit aufgestellt sein. Und deswegen bezeichne ich Dresden auch nicht als einen Nebenjob, sondern als eine zusätzliche Aufgabe. Ich bin ja auch noch Regisseur, der ab und zu international unterwegs ist. Und der Gedanke ist, alles zu nutzen, alle Synergieeffekte, um dann auch gerade für Linz hier alles ideal zusammenzuführen. Woran arbeiten wir gerade? Wir haben jetzt am Samstag 25 Jahre auch Kuddelmuddel, was zur Liefer gehört. Dann haben wir eine große Festveranstaltung. Wir haben jetzt große Konzerte, auch am 8. Mai mit St. Petersburg. Am Sonntag kommt Julian Rachlin. Wir sind aber auch schon in der Vorwärtsplanung. Wir schließen gerade die Saisonbroschüre ab. Hat auch sehr viel unsere neue Pressesprecherin Frau Dietrich damit zu tun. Das heißt, das Jahresheft wird dann am 28. Mai veröffentlicht mit allen Konzertveranstaltungen für die nächste Saison. Wir haben jetzt nächste Woche am 4. Mai noch eine Pressekonferenz zu der Neuauflage des Brucknerfestes mit einem interessanten Programm. Und das sind so die Bausteine, die meine Arbeit täglich begleiten. Jede halbe Stunde ein anderes Thema und auch viele Fragen, die Sie jetzt stellen werden, haben was mit der aktuellen Arbeit zu tun.
Das Brucknerfest, gibt es da schon Highlights, auf die Sie gerne eingehen möchten?
Natürlich sage ich immer als Intendant quasi, wir haben nur Highlights. Aber wir haben ja das erste Programm schon vorgestellt im November. Und es ist gelungen, worüber ich sehr glücklich bin, diese Internationalisierung weiter aufzubauen. Wir haben eine offiziell politisch bestätigte Partnerschaft mit dem Land China. Warum mache ich überhaupt, das will ich auch nochmal klären, diese internationalen Kooperationen. Wir haben Gastorchester beim Brucknerfest aus China, aus Macau. Wir haben mit der Städtepartnerschaft Chengdu Partnerschaften, einen großen chinesischen Chor, chinesische Dirigenten. Aber natürlich haben wir auch Gastorchester wie das Marinsky-Orchester, das Katar-Orchester kommt zum ersten Mal, einen großen Kulturabend aus Armenien. Südkorea, Seoul ist da. Aber auch nochmal zur Erklärung, warum mache ich diese Internationalität? Weil ich gespürt habe, dass da in den letzten Jahren, dass man da noch mehr machen kann. Und was unglaublich zunimmt in den Zeiten immer enger werdender Kassen und Subventionen, dass die sogenannten Schwellenländer, Asien, China, Südkorea, auch Japan, dazu gehört auch Armenien, Russland, Weißrussland etc., die subventionieren sehr hoch Kunst, um ihre großen Kulturinstitutionen ins Ausland zu schicken und insbesondere ins Kulturland Nummer 1 nach Österreich. Und davon profitiere ich, da habe ich ein Netzwerk aufgebaut und deswegen kriegen wir diese Konzerte oft zu einem Zehntel des Preises, was zum Beispiel ein Cleveland-Orchester kommt. Und sie haben auch noch ein sehr, sehr hohes Niveau und es ist aufregend und spannend, sich mit diesen anderen Kulturen auseinanderzusetzen und deswegen haben wir diesmal ein besonders farbiges und aufregendes Brucknerfest 2015.
Diese Kooperationen und vor allem einige dieser Kooperationsländer werden allerdings nicht unbedingt nur unkritisch beleuchtet, wenn man sich jetzt auch anschaut, Russland und Putin, da scheint es ja auch eine Nähe zu geben zwischen ihnen und Putin, zumindest war er 2009, glaube ich, in der Semperoper einer der Gäste oder der Hauptgast quasi beim Opernball. Jetzt auch China China auch nicht unbedingt ein Land, das für seine Menschenrechte und Demokratie bekannt ist. Warum gibt es da für Sie offensichtlich eine Überlegung, die sagt, ja, das ist natürlich so, aber da gibt es offensichtlich etwas, wo Sie auch Vorzüge sehen oder wo Sie sagen, da bewege ich mich lieber nicht auf der politischen Ebene, sondern sehe halt nur die kulturelle Ebene.
Ich meine, man kann das eine oder andere nie trennen. Wir dürfen bloß den Fehler machen, andere Länder nicht von vornherein nur durch die Brille zu sehen, Menschenrechte und Pressefreiheit. Ja, das ist nach meiner Meinung auch ein Fehler, dass wir ausschließlich nur das als Kriterium von Urteil nehmen und dann
Aber es sind schon elementare gesellschaftspolitische
Parameter. Da leben Menschen, da leben unglaubliche Menschen. Und es leben unglaublich kulturinteressierte Menschen. Wenn ich dort meinen Gesangswettbewerb Competizione, der ja auch bei mir im September stattfindet, dann stehen da wirklich 100 junge Sängerinnen und Sänger, auch in Asien, in Korea, in China, mit großen Augen und wollen hier musizieren. Das ist etwas ganz Spannendes und da sehe ich auch die große Chance, nämlich von Kultur, weil die interkulturelle Sprache ohne Grenzen von Kultur, von Musik und Kunst etwas schaffen kann, dass man nämlich sich gegenseitig verständigt. Ich glaube sogar, wir leben ja in einem ständigen neuen, und wenn wir auch über Besucherzahlen nachher sprechen, Legitimationsprozess, was überhaupt Kultur in unserer Gesellschaft noch bedeutet. Und ich bin selber persönlich immer auf der Suche, um neue Legitimation zu finden. Und gerade in der heutigen Zeit kann Kultur etwas sein, was Brücken baut und befriedend wirkt. Nämlich, dass man gerade nicht die politischen Fragen stellt, sondern das Menschliche sieht, das Künstlerische und probiert, auf diesen Brücken Austausch zu geben und sich mit diesen Kulturen zu beschäftigen. Ich habe zum Beispiel Russland sehr stark begreifen können. Ja, ich hatte durch den Opernball bis 2009, hatte ich nicht viel mit den Russen zu tun. Dann kam der Putin plötzlich da, da habe ich ihn persönlich kennengelernt. Jetzt ist es nicht so, dass man ihn da großartig kennt. Ich habe ihn ein paar Mal getroffen. Aber ich habe die Möglichkeit dadurch bekommen, viel in Russland auch zu arbeiten und Kooperationsprojekte zu machen und diese Möglichkeiten, auch diese Kultur kennenzulernen. Kulturelle Prozesse, auch wie der Russe an sich tickt, und das gilt für China oder andere Nationen auch, wenn wir Austausch machen mit der arabischen Welt, wie ticken die, wie leben die, wie ist ihr Kulturverständnis, da gibt es ja auch sogenannte Codes, ja? Was dürfen sie am Anfang sagen, was zum Schluss, und das muss man dechiffrieren, und das ist ein sehr spannender Prozess. Ich liebe diese Länder aber auch für ihre Kultur und ihre Großland, auch für die großartige Musik, Tschaikowski, Glinka, Rachmaninow, Mussorgsky, da geht das Herz auf.
Mhm. Opernball ist ja ein Thema, hin und wieder auch in einer, sage ich mal, bürgerlich-mittelständischen Gruppe, die es ja auch in Linz gibt. Immer wieder werden auch Rufe laut, natürlich angesichts des Musiktheaters, der dafür vielleicht geeignet wäre. Jetzt haben wir die interessante Situation, dass eigentlich der Kulturmanager, der was von Oper versteht und der was von Opernbällen versteht, im Brucknerhaus sitzt. Könnten Sie sich vorstellen, da quasi im Brucknerhaus so etwas wie einen Opernball zu veranstalten?
Also erstmal zur Vorgeschichte. Bis vor 12, 13 Jahren habe ich gar nichts von Opernbällen verstanden und ich war nur Operndirektor an der Dresdner Semperoper.
Aber von Opern.
Bin dann gebeten worden, diesen Ball aufzubauen. Wir mussten damals eine selbstständige Foundation gründen und einen Verein, und dieser Ball ist inzwischen Deutschlands Nummer 1 mit 6 Stunden Fernsehübertragung, und dadurch bin ich dann gebeten worden, das immer weiterzumachen. Als ich hierhin kam, gab es diese Frage schon 2011 zur Antrittspressekonferenz. Und dann habe ich aber analysiert, dass im Brucknerhaus gibt es die Liefersportler-Gala, also fürs Brucknerhaus, und da gibt es 12 andere Bälle und Matura-Bälle etc. Ist das in dieser Form kein Thema. Es könnte natürlich ein Thema werden, wenn man es in Kooperation mit dem Musiktheater macht etc. Aber wenn man mit wahnsinnig viel Kraftanstrengung in 12 Jahren, und das war es, es war nicht so, dass wir die Dresdner Semperoper einfach geöffnet haben, wir machen einen Ball, sondern so ein Produkt aufgebaut hat und zu einem Nummer 1 gebracht hat, ja, wirklich, man sagt, nur noch vergleichbar mit dem Wiener Opernball, dann ist es natürlich eine große Kraftanstrengung und Überlegung, ob man sich das woanders nochmal antun will. Also im Augenblick ist es nicht auf meinem Portfolio und ich bin glücklich so mit der Situation.
Sie haben schon angesprochen, wenn man über Häuser wie das Brucknerhaus spricht, dann muss man natürlich auch über das Publikum, über ein sich veränderndes Publikum sprechen und auch über Zahlen sprechen. Jetzt gab es erst kürzlich einen Artikel in den oberösterreichischen Nachrichten, der ein Konzert der Philharmoniker auch dahingehend kritisch beleuchtete, dass da offensichtlich einige Plätze frei blieben. Was ist da passiert? Was hat da nicht gepasst, Ihrer Meinung nach?
Ja, das Thema ist sehr komplex. Also wir haben ja 2009 europäische Kulturhauptstadt gehabt. 2013 wurde das neue Musiktheater eröffnet. Da war ein ganzer Run auf die Stadt Linz. Wir haben im Jahr 2013 auch 30 Kulturveranstaltungen mehr gemacht, die insgesamt besser besucht waren. Und hätten nicht gedacht, wir dachten ursprünglich, wir verlieren 60.000 Besucher. Nein, wir hatten 30.000 Besucher mehr. Das Musiktheater hat 200.000 dazu gehabt. Also Linz hat geboomt 2013/14. Jetzt regelt sich das so aus. Dazu kommt, dass natürlich die Reaktion auf andere Veranstaltungen, Marathon, wie oft kommen solche Veranstaltungen auch vor, die Prozesse sind wesentlich sensibler geworden. Und der einzige Nachteil von diesem wunderschönen Bau, Brucknerhaus, dass das Haus vor 40 Jahren gebaut worden ist, wo auch die klassische Kultur auch vor 40 Jahren in der Gesellschaft noch eine andere war in unserer heutigen schnelllebigen digitalen Medienwelt. Und wir haben einfach 1.600 Plätze. Und wenn bei uns 1.100 sind, dann sind da 400 bis 500 leere Plätze und das sieht schade aus. Aber trotzdem haben wir für eine Stadt wie Linz von der Größe 1.100 Plätze gekriegt. Das Musiktheater hat bei einem normalen Musiktheaterabend 950 Plätze, ist aber so gebaut, wenn da 600 sitzen, sagen alle, Mensch, das habe ich selbst von meiner italienischen Operngala erlebt, die wir letztes Jahr gemacht haben, Mensch, ist ja gut besucht. 600 ist ja richtig gut besucht, weil sie da oben nicht überall reinschauen können. Genau. Wenn im Brucknerhaus 600 sehen, sagen sie, Mensch, ein Flop, das Haus ist leer, das ganze Veranstaltung lohnt sich nicht, etc. So, damit müssen wir uns auseinandersetzen, aber natürlich auch inhaltlich, wie oft kann man große Orchester nachholen. Ich denke, unsere Möglichkeit besteht noch darin, wir müssen noch stärker in das Land Oberösterreich gucken, wie können wir Besucher von St. Pölten bis Budweis, bis Passau hierher holen. Und da muss man in den nächsten 2 Jahren wirklich ausloten, ja, wenn wir diese Zitrone dann ausgequetscht haben, wie viel Publikum können wir überhaupt erreichen? Und dann muss man sich tatsächlich die Frage stellen, wie viel Klassikveranstaltung verträgt ein Markt noch, der ein solches tolles Musiktheater etc. An dieser Frage kommen wir nicht vorbei. Das Publikum und das Interesse wird geringer. Das ist so.
Ist es nicht auch die Frage, zu welchem Preis wird die Karte verkauft? Anscheinend haben diese leeren Plätze in erster Linie die hochpreisigen Kategorien betroffen. Ist es einfach, sind glaube ich jetzt 120 Euro, ist das einfach zu viel?
Natürlich müssen wir uns die Frage stellen, ob das hier für den Standort zu viel ist. Das Perverse ist nur, Sie fahren 3 Wochen vorher zu den Salzburger Osterfestspielen, da kostet die Karte 450 Euro. Sie gehen dort in eine Veranstaltung und das haben wir auch andere bestätigt, und treffen 100, 150 Linzer. Dort kostet sich 400 bis 450 Euro. Und dort ist es bereit, das Vierfache zu zahlen und hier nicht. So, dazwischen bewegen wir uns. Das ist natürlich immer ganz schwer. Fakt ist natürlich, dass wir auch rechnen müssen und auch die Wiener kosten einen kleinen, aber 6-stelligen Betrag. Und das muss irgendwo refinanziert werden. Teil geben wir schon durch Subventionen dazu, aber der andere Teil muss auch in der Abendkasse geholt werden und deswegen müssen die Karten zum Teil diesen Preis haben. Wenn es auf Dauer nicht funktioniert, kann man sich irgendwann nicht mehr ganz so oft die Wiener leisten. Ja?
Ich würde ganz kurz noch auf einen Punkt kommen, bevor wir ins Publikum gehen. Und zwar habe ich mir angeschaut, wie viele Festivals eigentlich genau, die Seite fehlt jetzt. Na sehr gut, aber ich glaube, ich habe es im Kopf. Wie viele Festivals im Brucknerhaus stattfinden. Und da gibt es demnächst auch ein sogenanntes Frühlingsfestival. Es gibt das Festival Vokal, es gibt das Festival Gitarre, es gibt das Festival Klavier, es gibt das Festival Kinder, es gibt Festival Neue Musik. Es sind eigentlich wahnsinnig viele Festivals. Ist das so auch eine Aufgabe eigentlich eines Hauses wie das Brucknerhaus, so viele Festivals anzubieten?
Naja, ich habe nichts weiter gemacht als eine neue Struktur geschaffen. Es sind genauso viele Veranstaltungen wie vorher, aber das gehört auch zu dieser gesellschaftlichen Antwort, dass ich jeden Monat quasi in Form eines Festivaltitels ein Thema setzen muss. Und wenn ich dann ein Festival habe, kann ich einen Flyer drucken. Habe ich einen Flyer, kriege ich einen Sponsor, dann kriege ich einen Medienpartner, dann kriege ich dadurch wieder eine öffentlichkeitswirksame Bindung hin und habe eine Geschichte. Ja, dann macht es die Krone, dann macht es die Nachrichten, dann macht es den Bezirksrundschau, die Tipps exklusiv, LT1, ORF. Habe ich aber nur eine Veranstaltung davon im Oktober, eine im Dezember, eine im Februar, eine im März, dann sagen die, nee, es ist zu zerstreut, das interessiert uns nicht, das müssen Sie mehr bündeln. Und das war der einzige Grund, dass wir gesagt haben, okay, jeden Monat ein Thema. Und ganz besonders spannend, darauf bin ich auch stolz darauf, zum Beispiel jetzt im Juni ist es uns ja gelungen, 4 Tage machen wir zum Schluss wirklich Festival Neue Musik. Und da ist Peter Rudziska, der neue Osterfestspielintendant, der selbst kuratiert. Und er wird auch Helmut Lachemann mitbringen. Und Helmut Lachemann ist im Augenblick die Nummer 1 in der Welt der avancierten internationalen Komponisten, der nur noch mit ganz gewissen Techniken arbeiten. Und auf diese Konstellation freue ich mich. Aber der Grund ist, dass wir jeden Monat ein Thema setzen. Es hatte auch noch einen Grund. Dadurch habe ich jeden Monat festgelegt, wann meine Klassikveranstaltungen sind. Nämlich auch, wenn ich die noch nicht gefüllt habe mit Inhalt, aber schon auf 4-5 Jahre im Voraus. Und habe auch festgelegt, welches die Freitage sind. Also die freien Tage, wo ich nicht spiele. Und diese freien Tage werden jetzt schon anderen Veranstaltern angeboten. Dadurch habe ich doppelt so viel Vermietungen von Gastveranstaltungen wie noch vor 3 Jahren. Mhm. Mehr als doppelt so viel. Dadurch findet natürlich auch wieder mehr im Burgenhaus statt. Aber ich sehe es nicht als unseren Kulturauftrag an, Musical oder Pop im Burgenhaus zu machen. Aber ich sehe als meinem Auftrag an, Veranstalter ans Haus zu binden, die das bei uns durchführen. Und da kriege ich eine hohe Miete und partizipiere noch mit Prozenten an einer Eintrittskarte.
Mhm. Wunderbar. Danke erstmal. Ich darf jetzt ins Publikum blicken und bitten, Fragen zu stellen oder sich zu beteiligen. Bitte.
Herr Professor Frey, fangen gleich mit dem letzten an. Als Sie nach Linz kamen, hatte ich ja das Vergnügen, Sie im privaten Kreis, und da haben Sie auch die Idee der Festival schon vorgestellt. Mhm. Und haben gesagt, klingt gut, auf gut österreichisch. Aber glauben Sie nicht, dass diese Massierung, und ich nehme jetzt nur ein Beispiel, vor Weihnachten hatten wir das Festival. Am 18. Dezember die Sinfonietta aus Wien, am 19. waren die Philharmoniker, am 20. Weihnachtsoratorium. Am 18. alle drei hätten mich interessiert, ich habe mich dann nur für eines entschieden. Sie wissen, was am 18. los war. Da waren auf der Bühne mehr Leute als herum. Mhm. Ja? Dann kommt noch dazu die Abstimmung mit Musiktheater, ich weiß nicht, wie sie passiert. Am 18. waren die Philharmoniker da und gleichzeitig im Musiktheater José Currá in der Tosca. Mhm. Geht sich das aus? Festival, Schwerpunkte in einer Woche oder in 3 Wochen massiert zum selben Thema. Heute Abend das Wiener Kammerorchester im Frühlingsfestival. Schauen Sie hinein, wie viele Plätze verkauft sind.
Ja, Sie dürfen jetzt einen Fehler nicht machen. Sie dürfen nicht das Thema Festival mit Ansetzung machen. Also nochmal, mein Vorgänger hat genauso viel, wenn nicht mehr gespielt. Es war bloß eine andere Struktur. So, und wir setzen Themen ran, um Themen überhaupt noch und diese Konzerte überhaupt zu verkaufen. Wenn man sie alleine stattfindet und völlig außer dem Kontext, haben wir damals in der Analyse gemerkt, dass sie schlecht verkauft sind. So, und da muss man natürlich auch durchhalten und das mittelfristig immer weiter ausbauen. Also es gibt Veranstaltungen, die sehr gut laufen, die sich wirklich manifestieren, einzelne Festival und wo andere, da muss man sich natürlich fragen, woran liegt es. Aber bei den Wiener Philharmonikern war ich selber traurig, dass es nicht gelungen ist, mit dem Musiktheater die Abstimmung zu machen. Aber wir haben sehr spät erst erfahren, wir hatten ja eigentlich 1,5 Jahre vorher schon veröffentlicht, dass an dem Abend die Wiener sind, haben dann sehr spät erfahren, dass parallel am gleichen Abend der José Currá.
Zu den Philharmonikern jetzt, das letzte Konzert. Ich frage mich auch immer, wie stark, und Sie haben es erst selbst angesprochen, in Ihrer auszuweiten. Ich habe mit Bekannten gesprochen, die sagen, Philharmoniker, da ist eh alles ausverkauft. Die waren bass erstaunt, dass es noch genügend Karten gibt. Mhm. Was funktioniert ja? Hier der kleine Flyer, übers Land habe ich kaum Reklame, Werbung gesehen.
Also Sie müssen wirklich davon ausgehen, dass wir im vollen Ummaß heute einen Riesenaufwand für Marketing machen. Frau Dietrich kann es auch bestätigen. Eigentlich ist meine Hauptaufgabe inzwischen schon neben Programm fast jeden Tag zu sitzen. Wie kann man neue Strategien machen? Wie kann man wen erreichen? Es ist sehr viel schwerer geworden, heute das Publikum individuell zu erreichen. Viele erreichen sie gar nicht mehr mit Flyer. Die Generation unter 40 erreichen sie nur noch digital. Die Generation über 55 erreichen sie nur noch mit Druck. So, das ist auch eine große Spannung. Sie müssen eigentlich mit 2 völlig verschiedenen Produkten arbeiten. Ja? Dann ist Druck natürlich immer aufwendiger, das muss anders gebracht werden. Und gleichzeitig schließen Sie ein junges Publikum aus und gleichzeitig werden Sie auch wieder aufgefordert, die Jungen auch zu erreichen. Ja? So. Und da probieren wir eine Dualität hinzufallen. Aber wir haben gerade für die Wiener einen riesen Aufwand gemacht. Wir haben einfach festgestellt, dass zu diesem Zeitpunkt, vielleicht lag es am Freitagabend etc., war nicht mehr zu holen. Und das ist das Interessante, die Wiener sind seit 41 Jahren, seit der Eröffnung des Brucknerhauses, und wir haben das jetzt auch festgestellt, sie kommen immer, jede Saison 2-mal, immer. Und sie waren jetzt das erste Mal, sie waren auch Weihnachten nicht ganz ausverkauft. Das erste Mal jetzt nicht ganz ausverkauft, das müssen wir jetzt beobachten. Jetzt haben wir nochmal im Herbst ein Konzert mit den Wienern und Semyon Bischkow, nächstes Jahr im April mit Gustavo Dudamel. Und da muss man analysieren, ist das Alleinstellungsmerkmal, dass die Wiener kommen, auch in der heutigen Zeit, wo ich immer mobiler, schneller, ich kann nach Salzburg, ich kann nach Wien fahren, ich kann es im Fernsehen sehen, ich kann mir 5 YouTube-Videos hochladen, ja? Ob die Nachfrage noch da ist. Das muss ich einfach beobachten.
Ich will nicht alleine sein. Ja, zu diesem Thema passend, Wiener Philharmoniker, das letzte Konzert leider nicht ausverkauft. Ich glaube, man sollte am Linzer Markt auch darauf aufpassen, dass keine Programmdubletten passieren. So wie jetzt zum Beispiel, also es wurde das Brahms-Violinkonzert gespielt, das herrliche, aber in 2 Wochen, Sie haben das Konzert schon erwähnt, mit den St. Petersburger Philharmonikern, spielte Julie Fischer auch das Brahms-Violinkonzert. Ich glaube, dass man hier sich Publikum wegnimmt, das einfach sagt, okay, ich habe im großen Abo dann das Brahms-Violinkonzert, jetzt werde ich mir das nicht auch noch in einem Sonderkonzert anhören.
Ja, wir haben aber festgestellt, dass es, also wir haben das natürlich gesehen, das hatte natürlich einen pragmatischen Grund, entweder sie konnten im April noch oder März, April noch die Wiener haben, dann mussten sie dieses Programm schlucken, das ist einfach die Realität so, oder sie konnten sie nicht haben. Dann haben wir festgestellt, dass die Leute bei uns wenig das Programm kaufen, sondern meist immer die Verpackung. Ja, und dann wiederum gab es eine ganze Reihe von Leuten, die dann wieder genau das Gegenteil gesagt haben, dass sie sagen, ja, das ist ja super, weil jetzt können sie endlich mal den griechischen Geiger vergleichen mit Julia Fischer. Also,
Das interessiert natürlich gerade auch manche, aber nicht, wahrscheinlich nicht die große breite Masse. Julia Fischer spielt übrigens in Wien 2 Konzerte mit den St. Petersburgern und einmal das Brahms-Konzert und einmal das Sibelius-Konzert, das in Linz schon relativ lange nicht zu hören war. Also eine Möglichkeit gewesen. Danke.
Weitere?
Das heißt, ich mache alleine schon, aber ich hätte eben noch Fragen. Noch einmal zum Brucknerfest. Sie haben wunderbar erklärt, und das kann ich nachvollziehen, ich möchte auf Ihrem Sessel nicht sitzen, die Kosten, ja, die werden entsprechend gesponsert. Und nur die Frage, und nachdem die Frau Dietrich hier sitzt, wie verkaufen wir es? Und wenn ich sage wir, ich fühle mich eben dem Brucknerhaus stark verbunden. Ja, das Macao-Orchester und. Das kennt ja niemand, das muss entsprechend verkauft werden.
Natürlich, klar.
Und da denke ich mir schon, da müsste noch einiges geschehen. Ja? Und zum Wiener Philharmoniker-Konzert, ich hätte gesagt, ich weiß ein paar Tage vorher, dass der Verkauf so schlecht geht. Was bleibt? Ein Bruckner ohne Musikschulen und so weiter. Und sagen, Freunde, schickt eure Schüler und billigere Karten. Oder wir haben ein großes Abo, das doch sehr gut ausgebucht ist. Ich hätte dann E-Mail, man muss ja keine Briefe schreiben, und die geschickt, hallo Freunde, ich mache euch ein Geschenk. Ihr seid langjährige Abonnenten, für die Philharmoniker gibt es noch Karten und ihr kriegt 30%.
Also das gehört zum Handwerk. Mit solchen Ratschlägen, das ist nett, das ist lieb gemeint, das ist selbstverständlich. Das ist selbstverständlich und läuft in allen Facetten.
Okay.
Das ist selbstverständlich. Ja?
Ihr habt das noch nicht gehört von einem Abonnenten, dass er das Angebot bekommen hat.
Mikrofon bitte, Marie.
Also ich habe jetzt das mit der Schule gemeint, also das tun wir, dass wir mit Musikschulen in Kontakt sind, auch mit der Universität in Kontakt sind und eben mit befreundeten Organisationen und so weiter. Und wenn wir das eben ein paar Tage vorher auch erfahren, dann schauen wir da auch, dass wir da die Kanäle nochmals bespielen, weil wir auch wissen, dass gewisse Sachen einfach untergehen können und dass man die Leute dann auch nochmal daran erinnert, dass wir da ein wirkliches Highlight haben. Und ja, also wir bauen das auch jetzt noch ständig aus. Also ich habe jetzt auch erst mit 1. April angefangen, muss ich dazu sagen.
Aber
ja, genau. Aber wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass wir eben auch genau in diese Communities auch besser reinkommen und uns noch besser vernetzen.
Aber die Frage ist schon, wenn man es ein bisschen ausweitet, eine sehr spannende, weil das ja auch andere Kulturanbieter in Linz betrifft. Wir haben Universitäten, wir haben Studierende. Es ist ja auch in der Kunstuni so, dass da eigentlich eine große Zahl wäre. Ich rede gar nicht von der JKU, wo wirklich eine große Zahl von Studierenden da wäre, auch als natürlich als teilweise kulturinteressiertes Publikum. Und ich habe halt das Gefühl, man erreicht die wirklich wahnsinnig schwer. Ist das nicht in Linz vielleicht auch ein Problem, an dem man gemeinsam mit anderen Kulturanbietern und Häusern arbeiten könnte, dass man sagt, wo sind eigentlich die Studierenden, die sich eben genau für diese Angebote interessieren könnten? Ist das zu teuer? Sind die zu unflexibel?
Also wir haben eine Erkenntnis gemacht, die bittet, dass die Studierenden der Anton Bruckner Universität besuchen kaum Kulturveranstaltungen. Das gilt für alle. Warum das so ist? Sie sind so beschäftigt mit ihrem Studium. Es gab früher in der Generation, ja, was ich will aber nicht mehr sagen, das Wort früher, da sind wir wie doof da reingegangen. Die jetzige interessiert sich nicht dafür, weil sie haben einen großen Vorteil. Warum soll ich ins Bruckner-Haus gehen? Ich ziehe mir abends 10 YouTube-Videos rein. Da kann ich Jonas Kaufmann, Marias Callas etc. haben. Das muss man auch so generell sehen. Das weiß ich von denen. Die brauchen das nicht mehr. Und das ist der Prozess. Wir müssen heute über ganz andere Faktoren miteinander reden. Wir, und damit meine ich auch uns, wir gehören zu einer Generation, die Musik rezipiert. Die rezipieren völlig alle. Meine eigene Tochter mit 17 Jahren sagt mir, Papa, ich gehe doch nicht ins klassische Konzert. Das ist doch gehend langweilig, furchtbar. Ja? Du musst mir schon was anderes bieten. Ja? Nein, das ist nicht schlecht. Sie ist damit groß geworden. Sie hat das zehnmal erlebt. Sie hat das 100-mal erlebt, das Kind. Und das interessiert die Generation nicht. Das ist nicht fetzig genug, das peppt nicht. Und wir müssen uns über neue Farben etc. Wir müssen zumindest das zur Kenntnis nehmen. Und auch wenn eine schlechte Erziehung wäre, müssen wir darauf wechseln, dass es in diesem Vermittlungsprozess immer schwerer war. Und wir probieren die Hauptarbeit inzwischen, wenn Sie es zusammenfassen wollen, von dem, was wir machen, ist genau das, dass wir uns jeden Tag...
Entschuldigung, wir sprechen da vorne noch ein bisschen.
Dass wir uns jeden Tag darüber Gedanken machen, wie wir welches Programm wie an wen vermitteln. Das ist eigentlich die Hauptarbeit.
Noch eine Frage dazu. Sozusagen, wir reden ja immer von der Klassikkrise. Ich glaube, die Krise gibt es ja inhaltlich nicht, sondern quasi formal. Die Konzerthäuser sind bürgerliche Erfindungen des 19. Jahrhunderts. Wenn man so zum Beispiel ein bisschen nach Berlin, Radialsystem, es gibt ja so neue Konzerthäuser, die neue Erlebnisräume schaffen. Gibt es da sozusagen ein Think Tank oder auch ein Nachdenken darüber, ein Bruckner-Haus sozusagen, wie man neue Erlebnisräume gestalten könnte, wie man das verändert, sozusagen das Aufbrechen der klassischen Liturgie, die auch was Schönes ist?
Also wir haben, wir probieren ständig daran zu arbeiten, wir haben ein neues... Wir haben geforscht und haben herausgekriegt, dass wir das Brucknerhaus ganz anders benutzen können. Wir haben ein neues Bestuhlungskonzept. Wir können ab Herbst viermal im Jahr Konzerte machen oder fünfmal Konzerte, wo wir alle Stühle rausreißen. Also drinnen steht man nur noch und nur noch oben sitzt man. Das wird eine ganz andere von Premium Pop, Premium Klassik, so ein bisschen Proms-Konzerte geben. Das wird auf Dauer sein. Und dann machen wir jetzt auch zum Festival neue Musik. Da wird zum Beispiel ein Nachtkonzert geben bei Peter Rutschka, wo auch keine Stühle mehr drin sind. Da gibt es Matratzen, weil das Konzert kann bis spät in die Nacht gehen und es gibt nur gewisse Sounds. Ich gehöre übrigens auch zu den Leuten, jetzt werden sie laut schreien, aber das gehört auch in der heutigen Gesellschaft dazu, die sich freuen, dass die Restauration vor das Brucknerhaus kommt oder den Strand. Warum war mir das so wichtig? Weil der Strand wird auf Dauer nicht dort existieren, aber dass dort eine Gastronomie hinkommt und dass die Leute dort fortsitzen. Und wenn die Leute dort in der Gastronomie sitzen und das läuft, kommen sie auch irgendwann rein. Und das gehört auch wenn es umstritten war, zu diesen Art von neuen Erlebnisprozessen. Aber wir leben genau in diesem Umwandlungsprozess. Bin ich einen Schritt, wenn ich ein Konzert mache und nenne es klassisch anders, dann kommt zum Teil ein neues Publikum und das alte bleibt weg. So, und genau da... Ja, muss ich mich bewegen. Wir bemerken es ja auch bei den Abonnements. Wir hatten neulich ein ganz tolles Konzert mit Mitte März, Dennis Russell Davis, hat eine schwarz-amerikanische Sängerin mitgebracht, die hat gerade einen Grammy gewonnen. 200 Abonnenten sind nicht gekommen zu diesem Konzert, obwohl sie eine Karte haben. Das ist ihnen zu modern.
Aber das geht ja nicht von heute auf einmal, das wissen ja andere Veranstalter auch. Muss man sich da programmatisch vielleicht auch selber ein bisschen mehr Zeit geben, um wirklich auch ein Publikum daran zu gewöhnen, dass hier eben dann neue Musik, und das ist ja doch auch ein bisschen was anderes dann noch, oder so sehe ich zumindest, dass das, was Sie jetzt beschrieben haben, wo man dann auch zusammenarbeitet mit IG Neue Musik etc., die ja sehr kompetent sind und da vielleicht schaut, dass man wirklich etwas etabliert, was dann auch sich durch eine Wiederholung auszeichnet. Das heißt, man gewöhnt das Publikum langsam und behutsam an etwas Neues. Wäre das nicht ein bisschen auch ein...
Absolut. Also deswegen mache ich auch weiter mit diesen Festivalcharakteren und merke, da muss man einfach dicke Bretter bohren und spezifische Sachen machen, weil Sie müssen einfach wissen, wir haben 2013 angefangen, 2013 zählt quasi nicht, weil es das Jahr war in den Erfahrungswerten mit dem Musiktheater. Der Linzer Markt musste sich erst zusammenfügen. Und dafür haben wir sehr viel jetzt entwickelt und deswegen bin ich auch mit der Gesamtsituation sehr zufrieden, dass wir in diesem veränderten Markt, der völlig auf den Kopf gestellt war, ja, durch diese neue Angebote einfach so doch sehr erfolgreich mit dieser Programmatik sind und dass wir dann, dass sich das immer weiter aufbauen können, auch auf neue Publikumsstämme etc., ob es in den einzelnen Reihen ist, Jazz etc., wo wir merken, die Petersburger, wo sich jetzt ein Stammpublikum bildet und wo sich rumspricht, was wie läuft. Und deswegen haben wir manches auch sehr geschickt gemacht, dass Katar mit Buchbinder kommt und sowas, ja, solche Fahnen. Und die Chinesen, Macau ist deshalb interessant, es gibt eine Riesen, das wissen die wenigsten, es gibt 8000 Chinesen, die allein in Österreich leben. Da wird diese gesamte Community angeschrieben, zielgruppenorientiert arbeiten. Und das machen wir schon. Das, was wir dort machen, ist zielgruppenorientiertes Programm.
Es gibt noch eine, wo ist jetzt das Mikrofon? Jetzt muss ich Sie, Dankeschön, das ist toll, dass Sie einspringen. Genau. Wir machen uns dann nachher bekannt, vielleicht.
Sie ich mache vielleicht eine etwas gotteslästerliche Anmerkung. Ich bin ja in Wien geboren, aufgewachsen, habe in Wien studiert und bin im Alter von 25 Jahren berufsbedingt nach Linz gekommen. Meine Freunde haben damals schon gesagt, was nach Linz? Und habe festgestellt, in Wien, Gleichaltrige, zu jeder Zeit, damals zwischendurch bei Besuchen und so weiter, was da für ein hoher Prozent an klassischer Musik interessierter war. Während in Linz, der neue Freundeskreis, den ich gefunden habe, da war ich fast der Einzige. Es ist einfach die Struktur, die alte Bauernstadt und moderne Industriestadt einfach anders. Da ist für die Klassik nicht so viel Platz für dieses wahnsinnige Überangebot. Das
aber eins ist mir ganz wichtig zu sagen, ich bin Ihnen da sehr dankbar, das ist sicher auch, aber wir klagen nicht, sondern wir probieren Antworten zu gehen und seien Sie auch sicher, dass wir uns all diese Fragen, die Sie ja zu Recht formuliert haben, täglich in der Arbeit stellen, neue Zielgruppen, junge Leute anzusprechen etc. Aber man braucht auch ein bisschen Geduld. Na jetzt, gerade ab nächsten Jahr 2016, in 3 Jahre, sagt man auch nach dem Musiktheater, wird es sich so auspendeln, dass die Leute dann kommen ins Musiktheater wegen des Inhalts, nicht mehr wegen dem Gebäude. Und dann kann man von einer Normalisierung des Linzer Musikmarktes überhaupt sprechen. Und in der Zeit haben wir hoffentlich die Festivals so strukturiert und auch so Feinjustiz. Und dann geht es immer weiter an diesen Fragen, woran arbeiten wir täglich? Marketing, diese Veranstaltung verkaufen, diese Veranstaltung verkaufen etc.
Eine Frage, gibt es noch aus dem Publikum eine Frage? Sonst darf ich noch eine letzte anschließen. Wenn man Sie so reden hört, dann wird schon klar, dass es darum geht, auch Produkte zu verkaufen. Wenn Sie sagen, eben Festival, es wird dann zu einem Produkt, das Sie auch dann gemeinsam mit Medien oder anderen Unterstützern, Kooperationspartnerinnen verkaufen. Verkaufen Sie vielleicht, wenn Sie jetzt von einem klassischen Konzert sprechen, in diesem Raum das falsche oder das nicht mehr adäquate Produkt unter Umständen? Es hat ja auch einige Stimmen gegeben, die anlässlich dieser Nachrichtengeschichte dann geschrieben haben, ja, ich höre mir das daheim mit meinem Dolby Surround System an und brauche eigentlich nicht mehr in den Konzertsaal gehen. Das heißt, gibt es da auch Überlegungen, wie man diesen Produktgedanken neu denkt, neu formuliert unter Umständen?
Na gut, wenn ich darauf eingehen müsste, dann dürfte ich ja keine klassischen Konzerte mehr machen, ja? Und die Gedanke haben wir tatsächlich nicht, sondern das Live-Erlebnis ist natürlich immer noch das Exklusiveste. Und es geht ja auch daran, solche Top-Orchester einmal im Jahr hier zu haben und regelmäßig sich anzuschauen. Und gerade für die nächste Spielzeit bin ich sehr froh, auch den Abonnenten sagen zu können, im Herbst kommen jetzt die Wiener mit Bischkopf, nächstes Jahr kommen sie mit Gustavo Dudamel, was ich sehr spannend finde. Es wird im nächsten 6-8 Monaten das Mariinsky-Orchester mit Gergiev wird kommen, die Staatskapelle wird kommen, auch mit Buchbinder nochmal zusammen, das Toulouse-Orchester, Gatti wird mit Paris kommen. Also wir probieren schon alle Farben zu kriegen, auch die noch nicht hier sind.
Aber der Raum bleibt, also man denkt jetzt nicht daran, ich sage mal, in anderen Orten gibt es dann auch dieses Hinaustreten in den öffentlichen Raum, vielleicht auch mit einer Veranstaltung.
Das gibt schon. Wir haben zum Beispiel jetzt neu auch, wir werden das fest nächste Woche bei der Pressekonferenz vorstellen, wir haben die klassische Klangwolke völlig aufgelöst. Ja, es gibt jetzt wieder ein großes Open-Air-Konzert, was im Donaupark umsonst für alle stattfindet. Ja, solche Sachen gibt es schon. Ja.
Okay. Wunderbar. Dann
aus unerfindlichen Gründen
ist gut. Dann Ich kann Ihnen aber erzählen, was für eine Suppe es hoffentlich demnächst geben wird. Nämlich in diesem Fall haben wir den Fall, dass nicht der Gast sich die Suppe ausgesucht hat. Sie haben das Entscheidungsrecht
weitergegeben,
freigegeben. Quasi. Warum eigentlich? Gibt es keine Lieblingssuppe?
Es gab jetzt nicht die spezifische, ich bin da sehr offen. Ja.
Ja. Und es gibt eine Vogelmiere Bärlauch-Kresse-Suppe, auf die wir uns wahnsinnig freuen, weil wir nämlich bis vor kurzem nicht gewusst haben, was eine Vogelmiere ist. Wir wissen es aber jetzt, Sie wissen das wahrscheinlich alle, es ist eine schöne Pflanze mit weißen Blüten und soll ganz wunderbar schmecken, so sie denn kommt. In der Zwischenzeit gibt es noch eine Frage oder Anmerkung. Bitte, haben wir noch ein Mikrofon? Wunderbar, bitte geben Sie das Mikrofon einfach weiter an die Dame. Danke. Ich glaube, es geht.
Ich habe eine Frage. Es gibt ja, wie gesagt, Chopin-Wettbewerbe. Wo gehen sehr viele also Gewinner, zum Beispiel Honda, wo er einer davon den zweiten Platz bekommen hat und schon in Musik in Wien aufgetreten ist. Haben Sie da auch Ambitionen, diesen einmal nach Linz zu bringen?
Und jetzt. Ja, ja, klar. Also es gibt keinen Grund, was dagegen spricht, aber es gibt tausende dieser Arten von Pianisten. Wir sind mit dem Tschaikowski-Wettbewerb, der erste Preisträger wird bei uns spielen, mit dem ARD-Wettbewerb bei uns spielen. Wir sind mit den großen Wettbewerben alle in Kontakt. Chopin hat sich jetzt noch nicht an uns gewandt und ja, klar, das kann man mal machen, aber es gibt natürlich, die Speisekarte der Wünsche in der Hinsicht ist sehr, sehr groß, aber ich nehme das natürlich gerne mal auf. Ja? Aber ich habe jetzt keine spezielle Kooperation. Ich habe gerade Kooperation mit vielen anderen ganz großen Wettbewerben, die auch in dieser Konstellation schon einmalig ist, dass es so viele Konstellationen gibt, im Austausch und der Empfehlung mit vielen jungen, großen Wettbewerben.
Wunderbar. Sie hören es, wir hören es. Die Suppe ist, glaube ich, angekommen. Das Tellergeklapper ist trügerisch, die Suppe ist da. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen fürs Kommen und darf ganz kurz noch auf eine der nächsten Veranstaltungen im Kepler-Salon hinweisen. Und zwar ist das ein Kepler-Salon extra und extern. Es heißt Placeful City, die wertvolle Stadt ermöglichen. Gastgeber ist Norbert Travöger und zu Gast ist der Stadtplaner Andreas Klebot. Und nachdem es extern ist, ist es woanders. Und zwar genau in der Landesgalerie in der Museumstraße Nummer 14. Nächsten Dienstag, 28. April um 19 Uhr. Ich sage herzlichen Dank, Herr Professor Frey, fürs Kommen. Herzlichen Dank Ihnen fürs Kommen und Mitdiskutieren und einen guten Appetit.